Auch ein herzlich willkommen von mir im neuen Jahr und hier jetzt zum Gottesdienst. Schön, dass wir diese Zeit miteinander haben können. Und wir haben jetzt Weihnachten gefeiert und Weihnachten hat ja so verschiedene Aspekte. Ich weiß nicht, was so für euch jetzt so ein besonderer Aspekt dieses Jahr vielleicht war, was Weihnachten ausgemacht hat, was ihr gehört habt. Weihnachten ist ja das, dass der Heiland kommt. Jesus, der Heiland, der in diese Welt kommt und Menschen heil macht, gesund macht. Wir lesen in dem Neuen Testament, in den Evangelien, viele Geschichten, wo Gott das tut, wo Jesus ganz konkret hilft. Und eine dieser Geschichten wollen wir uns heute anschauen, nämlich eine Geschichte, in der 10 Leute gesund geworden sind, aber nur einer richtig dankbar war von denen. Kennt ihr schon die wie wir es so nennen, die 10 Aussätzigen, genau, so ist die Überschrift zu dieser Geschichte und die möchte ich mal vorlesen und wir merken, ja, was das denn so mit Menschen macht, wenn sie heil werden oder überhaupt, ja, Gott, Jesus begegnen. Und zwar Lukas 17, die Verse 11 bis 19 und ich habe ja das nicht mehr so gern, die Folien dabei, weil ich ungern betreut vorlese. Wie das der Thomas sich gemerkt hat, dass ich das mal gesagt habe. Von daher, wenn ihr Bibel hat, kann das gern aufschlagen. Ansonsten könnt ihr euch ganz auf meine Stimme konzentrieren. Beziehungsweise auf die Geschichte, auf den Text. Später können wir dann nochmal es uns angucken auf der Folie. Genau, also da schreibt Lukas, und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind denn nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Soweit diese Geschichte, wollen wir uns verschiedene Aspekte anschauen. Einmal zunächst die Situation der Leute. Jetzt habe ich den Drücker vergessen. Genau, also das hier nochmal der Text. Und gleich zum ersten. Und die Situation dieser 10 Männer war, und sie standen von Ferne. Das war das Gesetz, das mussten sie. Sie waren aussätzig, hatten eine ansteckende Krankheit, Lepra, und deshalb standen sie mit Abstand. Das hatte Gott befohlen und hat dem Volk Israel das gesagt, so muss es sein. In 3. Mose 13 wird es beschrieben. Sie mussten Abstand halten, sie mussten schon rufen, wenn von irgendwoher jemand kam, unrein, unrein, dass ja niemand in die Nähe kam. Sie mussten ihre Kleider zerreißen und verschiedene Dinge wurden sichtbar und mussten sie sich zeigen dadurch. Also die Männer mussten aus Gesetzesgründen sich zurückhalten und getrennt leben von den anderen. Es hatte damals natürlich hygienische Gründe, um sich nicht anzustecken. Aber diese Aussage ist mehr als nur eine Beschreibung, was jetzt eben ist, sondern das zeigt das ganze Elend, das die 10 Männer erleben, indem sie da drin sind. Diese Aussage, sie standen von ferne, machte nämlich deutlich, sie waren von allem öffentlichen Leben ausgegrenzt. Sie durften auf keinen Weihnachtsmarkt gehen. Hatten die noch nicht, aber Volksfest auch noch nicht, aber sie dürften da nirgends dabei sein, wo andere sich getroffen haben, wo man Gemeinschaft erlebt hat, wo man Schönes erlebt hat. Sie konnten nicht ja, mit anderen zusammen sein. Sie durften nicht in den Tempel. Sprich, sie waren vom Gottesdienst ausgeschlossen. Sie waren aus der Gemeinschaft mit der Familie ausgeschlossen. Keine Möglichkeit, mal in den Arm genommen zu werden von irgendjemand. Wohin zu gehen und zu wissen, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin. Keine netten Abende beim Spielen oder zusammensitzen und irgendwas machen. Da waren sie ausgeschlossen. Keine Möglichkeit, auch zu arbeiten, Geld zu verdienen. Und dazu kam dann noch damals das, dass für die Aussätzigen auch klar war, Aussatz, das ist eine Strafe. Irgendwie passen wir nicht so richtig, irgendwie die Sünde in unserem Leben läuft was falsch und deshalb sind wir auch von Gott abgegrenzt. Das macht das ganze Elend, das diese 10 Männer haben, so deutlich, dieser einfache, lapidare Satz, und sie standen von ferne. Für uns heute ist natürlich vor allem dieser letzte Punkt, den ich gerade erwähnt habe, denke ich, oder ist das wichtig oder das Interessante, diese geistliche Komponente, die waren getrennt in ihrem Denken und so war das damals eben auch von Gott getrennt. Und so gesehen, alle Menschen, wir alle haben Aussatz, wenn wir uns mit Gott vergleichen, wenn wir uns Gott gegenüber sehen. Als Menschen sind wir Sünder, sind getrennt von Gott durch das, was wir tun, wie wir leben, durch die Einstellung, die Menschen so haben. Mal so grundsätzlich zunächst mal seit dem Paradies eben. Und so wird das Schicksal dieser 10 Männer ein Stück weit ja zum Schicksal aller Menschen. Aussatz, was Unreines an sich, getrennt von Gott. Keine Gemeinschaft möglich mit Gott. Keine echte Liebe erlebbar. Kein wahres Leben, weil Menschen getrennt leben von Gott. Und wenn ich das so drüber nachdenke, merke ich für mich, wie wenig mich manchmal das bewegt. Wenn ich jemanden im Bekanntenkreis habe, der krank ist, der eine schlimme Krankheit hat, Krebs vielleicht oder sonst irgendwas, da ist unser Mitleid oft sehr groß. Zu Recht natürlich, gar keine Frage. Da ist uns klar, boah, der hat wirklich ein Problem. Weil er viel leidet, viele dieser besonderen, schlimmen Krankheiten, weiß man auch, okay, das verkürzt das Leben nochmal um einiges. Da haben wir oft Mitleid, aber diese Tatsache, dass jeder Mensch von Gott getrennt ist, dass jeder Mensch in dieser Situation eigentlich ist, auch wenn man es nicht so spürt und wenn es Menschen nicht so wahrnehmen, da merke ich, boah, das ruft wenig Mitleid bei mir hervor. Bei meinen Freunden, Bekannten, Kollegen, die Jesus eben nicht kennen. Und das ist schon so ein bisschen so die Frage ja auch, wir freuen uns über Weihnachten, wir sind dankbar für das, was wir haben in unserem Glauben. Ist uns das bewusst, dass Menschen, die das nicht haben, Aussatz haben, getrennt sind von Gott? Sehen wir diesen Aussatz bei den Menschen? Das ist also der erste Aspekt hier in dieser Geschichte, diese Situation, diese Not, in der diese 10 Männer da sind. Aber es ändert sich ja. Denn sie erkennen, irgendwie kriegen sie mit, Jesus kommt durch unser Dorf, Jesus kommt hier vorbei und sie hatten wahrscheinlich schon manches von Jesus gehört, weil es wird deutlich gleich im ersten Satz in diesem Text, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort gekreuzigt zu werden, um zu sterben, das ist so der Gesamtzusammenhang. Also Jesus war schon 3 Jahre unterwegs und die hatten sicher schon manches gehört und mitbekommen, was Jesus kann. Deshalb rufen sie Jesus um Hilfe an, ihre letzte Chance. Und dann heißt es, und da er sie sah, sprach er zu ihnen. Sicherlich wusste Jesus schon vorher, bevor die gerufen haben, dass die 10 da sind und hat ihren Elend, ihre Not gekannt und gesehen. Und doch ist ihr Rufen wird hier klar, ihr Rufen ist das, dass Jesus sich ihnen besonders nochmal zuwendet. Durch ihr Rufen signalisieren sie nämlich auch, hey, wir brauchen Hilfe. Wir sind offen für Hilfe. Es gibt ja genügend Menschen, die sind eigentlich nicht wirklich offen für Hilfe, die brauchen es vielleicht, aber die fordern das irgendwie ein oder sind nicht wirklich offen dafür. Diese 10 Männer sind tatsächlich offen für Hilfe. Sie merken, sie wissen, sie sind bedürftig, sie brauchen hier jemanden, der ihnen hilft. Und dieser Jesus ist vielleicht der eine, der das kann. Super Voraussetzung, wenn man Hilfe sucht, dass man auch Hilfe bekommt. Und Jesus geht auf sie zu. Auch wenn wir vorhin gesagt haben, dass wir Menschen von Gott getrennt leben, weil unsere Sünde uns von Gott trennt und deshalb Menschen auch sich Gott nicht zu Gott kommen trauen. Das Tolle ist ja, Gott hat keine Berührungsängste mit uns Menschen. Gott hat auch keine Berührungsängste mit der Sünde. Er hasst Sünde, gar keine Frage. Aber Gott hat keine Berührungsängste mit Sünde. Er hat keine Angst, wenn er jetzt den Aussätzigen anfasst. Jesus hat keine Angst, dass er auch krank wird. Gott hat keine Berührungsängste mit Menschen, die eben Sünder sind, sondern die um Hilfe bitten. Und Jesus überwindet hier mal wieder, wie schon so oft, Grenzen und Konventionen und das, was Menschen so denken, um diesen 10 zu helfen. Gott hilft Menschen gerne. Wenn Menschen Gott um Hilfe anrufen, hilft er gerne. Jesus lässt sich hier nicht ausbremsen, durch was auch immer. Das heißt, die Krankheit oder eben das, was andere denken. Und es gab da sicher einige, die gesagt haben, oh Jesus, pass auf, das geht so nicht, Vorsicht. Nein, die Freundlichkeit Gottes ist so arg, dass Jesus da diesen Weg geht. Die Freundlichkeit Gottes ist manchmal fast skandalös, wenn man so denkt, dass Gott Menschen hilft, dass Gott diesen 10 hilft, obwohl er doch Jesus das sicherlich gewusst hat oder dass dann nur 9 zurückkommen. Trotzdem hilft Jesus. Die Freundlichkeit Gottes empfinde ich manchmal echt als ein Skandal, weil ich mir manchmal denke, das hat doch der oder diejenige, die haben es doch gar nicht wirklich verdient. So wie die leben. Und trotzdem lässt Gott, wie es Paulus mal schreibt, regnen über denen, die gerecht und ungerecht sind und Sonne scheinen. Also gibt das Nötige allen Menschen. So gesehen Weihnachten eigentlich auch skandalös, dass Gott tatsächlich zu uns kommt. Wo wir so gegen Gott leben. Und mir ist selten bewusst, wie außergewöhnlich und wie besonders das ist, dass Jesus hier den 10 Aussätzigen hilft. Wie außergewöhnlich das ist, dass Weihnachten wurde. Dass Gott in diese Welt kommt. Dass Gott diese Welt nur nicht abgeschrieben hat und sagt, nichts mehr mit uns zu tun haben will. Jesus, er sah sie, spricht sie an, geht auf sie zu. Die Not der Leute, der 10 Männer, kümmert ihn. Und dann gehen die, also Jesus sagt ihnen ja, geht ihr zum Priester, das war das Gesetz vorgeschrieben, zeigt euch und wenn ihr gesund seid, wenn ihr geheilt seid, wenn die das bestätigen, dann passt das. Und dann gehen sie also und unterwegs merken sie, sie sind geheilt. Wie auch immer das war, wissen wir nicht, ob das so von jetzt auf nachher war oder ob die so langsam, diese Wunden so langsam verschwunden sind. Aber einer ist nur da, der sich bedanken will. Einer ist nur, der merkt, oh, hier ist noch mehr am Gehen, hier ist noch mehr. Hier ist nicht nur das, dass ich jetzt gesund werde, sondern vielleicht gibt es noch mehr bei diesem Jesus. Einer bedankt sich, alle 10 hatten die Notwendigkeit gesehen, zu Jesus zu kommen und sich heilen zu lassen. Aber nur dieser eine hat die Notwendigkeit gesehen, sich zu bedanken. Man könnte jetzt viel über das Thema Undankbarkeit sagen. Bei vielen Predigten, die man dazu liest, geht es auch jetzt ganz viel um das Thema, wie undankbar wir Menschen doch sind. Ich möchte es heute lassen, Weil man kann viel, wie gesagt, über Undankbarkeit sagen, aber das, was wirklich weiterhilft oder was wirklich schön ist, ist ja, dass hier einer ist, der dankbar ist. Sind wir doch dankbar für den einen, der dankbar ist. Deshalb viel interessanter und bringt uns auch viel weiter zu überlegen, was ist das denn mit dieser Dankbarkeit oder was ist denn mit diesem einen, der jetzt umkehrt, nicht auf den die neuen anderen gucken, wie wir oft so ja aufs Negative schauen, sondern auf diesen einen Positiven. Und das ist ja spannend, wie, was es heißt, was, wie er seinen Dank zum Ausdruck bringt oder was er hier tut. Er kehrt also um und es heißt ja hier, ich glaube, es ist auch rot, ne? Einmal, er pries Gott mit lauter Stimme. Wir wissen nicht, was er von Jesus wusste. Aber dieser eine, der sieht tiefer und weiter als die anderen. Die anderen haben wahrscheinlich in Jesus halt einen Wanderprediger gesehen, der tolle Wunder tun kann und der sie jetzt gesund gemacht hat. Und jetzt war alles in Ordnung, jetzt haben sie alles gesehen. Und alles das, was sie sich gewünscht haben, haben sie quasi bekommen. Dieser eine, der sieht in Jesus mehr. Dieser eine kriegt was mit und spürt etwas davon. Da ist nicht einfach nur ein Wanderprediger, sondern da muss jemand Besonderes sein. Ich glaube, er hat da was gespürt und gemerkt davon, dass das der Sohn Gottes ist. Warum sollte er sonst Gott preisen und Gott die Ehre geben damit? Er hat da tiefer geguckt und hat mehr verstanden und kapiert als die anderen. Es war nicht einfach ein Mensch, es war Gott. Und dann heißt es, er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Er ist der, der seine Knie vor Jesus beugt, der sich vor Jesus hinstellt, der sein Leben damit ja auch Jesus unterstellt und sagt, hier Jesus, du hast mich gesund gemacht, jetzt gehört mein Leben dir. Er zeigt damit, dass er Jesus jetzt Herr sein soll in seinem Leben. Ich finde ein schönes sinnbildlich, dieses Niederknien, wie es hier beschrieben wird, für das, was wir heute Bekehrung nennen. Wenn ein Mensch vor Gott zu Jesus kommt, wenn ein Mensch vor Gott kommt und seine Hilflosigkeit oder seine Hilfsbedürftigkeit einsieht, sich vor Jesus hinkniet und sein Leben Jesus gibt. Sagt Jesus jetzt, vergibst du mir meine Schuld, du hast mich gesund gemacht, du gibst mir alles das, was mein Leben, was ich mir wünsche, was mein Leben braucht und jetzt will ich mit dir leben. Schönes Sinnbild. Ich möchte behaupten, dieser eine bekehrt sich hier und sagt mit diesem Jesus, will ich mehr zu tun haben, als nur gesund werden. Er sieht nicht nur den, der ihn gesund macht, nicht nur seine Gesundheit, sondern er sieht den, der ihn gesund macht. Und er dankt ihm, heißt es im Text. Er dankt ihm, er weiß, wo seine Hilfe herkommt, er weiß, wem die Ehre dafür gehört, dass er jetzt gesund ist. Seine Reaktion ist die richtige Reaktion auf Weihnachten, dass Gott Mensch wird, auf all das Gute, was wir so haben. Und das eigentlich Traurige ist ja nicht diese Undankbarkeit dieser Neun, sondern das eigentlich Traurige ist, dass nur einer Gott die Ehre gibt. Nur einem Gott dankt für seine Hilfe und dass er gesund wird. Dankbarkeit ist was ganz Mächtiges. Eine mächtige Sache, eine ganz gute Sache, die uns Menschen gut tut. Es gibt Untersuchungen. Eine Universität in Kalifornien hat wohl mal so das untersucht und hat festgestellt, dankbare Menschen oder das Glücksniveau von dankbaren Menschen ist um 25% höher als das von nicht dankbaren Menschen. Keine Ahnung, wie man das testet. Gibt es bestimmt Möglichkeiten. Aber es tut uns gut. Einmal ganz unabhängig vom Geistlichen, es tut uns gut, dankbar zu sein, sich zu bedanken, zu sehen, wo bin ich beschenkt worden. Untereinander, aber natürlich auch von Gott. Weil dort, wo Dankbarkeit in unserem Leben ist, da ist eigentlich, da wird es hell. Das hat mal jemand so beschrieben, gesagt, Dankbarkeit ist wie so ein Lichtschalter. In einem Raum können ja nicht Dunkelheit und Licht gleichzeitig sein, sondern wenn es dunkel ist und drücken den Lichtschalter, dann wird es hell. Und so ist Dankbarkeit auch, sagte jemand, Dort, wo ich dankbar bin, da passt Dunkelheit, also Neid, Undankbarkeit, Unzufriedenheit, passt da gar nicht mehr rein, sondern wird vertrieben. Aber Dankbarkeit ist noch mal mehr. In Psalm 50, Vers 23 heißt es nämlich, opfere Gott Dank und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Das ist das, was dieser Mann erlebt hat. Opfere Gott Dank und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Dieser Mann ist jetzt nicht nur gesund geworden, sondern er wurde heil. Jesus sagt es dann zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Das ist also mehr als nur, du bist gesund geworden, du bist heil geworden, deine Sünden sind dir vergeben. Heilung ist ja nicht gleich heil sein, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht. Und erst diese Hinwendung zum Geber, erst das, dass er umkehrt, sich bei Jesus bedankt und mit dem, was wir gesagt haben, was das alles auch an innerer Haltung bedeutet, wird diese Heilung für ihn zum Heil, wird er gerettet, kriegt er ein ewiges Leben, ewige Gemeinschaft, wird alles das, was vorher war, durch seinen Aussatz äußerlich sichtbar, wird jetzt auch innerlich heil, weil er jetzt eine Beziehung zu Gott hat, zu Jesus hat, weil er zu Jesus kommt und sich bei ihm bedankt. Wir sagen ja oft so, Hauptsache gesund. Da ist vielleicht ein bisschen was dran, aber von diesem Text aus müssen wir vielleicht formulieren, Hauptsache mit Jesus unterwegs. Auch wenn nicht gesund. Hauptsache heil. Hauptsache bei Gott. Und dann lässt sich Krankheit natürlich leichter ertragen. Nicht unbedingt einfach und trotzdem zu wissen, Gott ist bei mir. Ich habe eine Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Gott. Das ist das, was der Mann erlebt hat. Und diesen Aspekt, dass er Samariter ist, also Ausländer, einer, der es eigentlich noch weniger in Augen der Juden verdient hat, das will ich heute mal ganz außer Acht lassen, weil es für alle gilt. Und das wird auch dadurch sehr deutlich. Wer zu Jesus kommt, wer von Jesus geheilt wird, der darf das erleben, wie er Gemeinschaft erlebt, wie dieses, er stand von ferne und sie standen von ferne, wie er eben nicht mehr fern war von Gott. Und ein interessanter Aspekt zum Schluss noch, auf den ich aufmerksam geworden bin, ist, dass Jesus, was Jesus hier sagt und wie Lukas das hier schreibt, sehr interessant ist, nämlich er sagt ja, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen, haben wir jetzt, das heißt es, er ist gerettet. Aber steh auf und geh hin. Das ist interessant, Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und diese Formulierung, steh auf und geh hin, kommt in der Apostelgeschichte auch an verschiedenen Stellen immer wieder vor. Immer mit diesem Aspekt, jetzt sei unterwegs und erzähl etwas weiter. Sei missionarisch. Erzähl anderen davon. Gib es weiter. Und das nochmal so für uns als ein Gedanke. Ich denke, wir alle, davon gehe ich jetzt mal aus, haben schon erlebt, wie Gott uns Heilung geschenkt hat, aber auch Heilmacht, sind umgekehrt, haben Gott dafür gedankt, Jesus dafür gedankt, haben eine Beziehung zu Jesus. Und dann gilt es eben auch für uns. Und dann steh auf. Steh auf, steh hin und geh. Alle 10 hatten eine Begegnung mit Jesus und hatten was zu erzählen. Nämlich, dass sie vom Aussatz geheilt wurden. Große Sache. Super, gar keine Frage. Aber nur einer hatte mehr zu erzählen. Nur einer hatte wirkliches, von wirklichem Heil zu erzählen. Davon, dass ihm seine Sünden vergeben wurden. Davon, dass er eine ewige Hoffnung hat. Davon, dass er jetzt eine göttliche Perspektive hat für sein Leben. Nämlich mit Jesus unterwegs sein, Jesus nachzufolgen, anderen davon zu erzählen. Der eine konnte erzählen von all dem Guten und von wem er das hat, nämlich von Jesus, der ihn geheilt hat. Weihnachten das Fest, in dem Jesus, der Heiland, in diese Welt kommt. Ein Weihnachten, ein Fest, das fast auf der ganzen Welt gefeiert wird. Und doch oft nur das Äußere, wie für die 10 Aussätzigen, nur das Äußere, für 9 von den 10 nur das Äußere, die äußere Heilung wichtig war. So ist für viele Weihnachten halt das Drumherum und ein paar Tage frei wichtig. Aber wir wissen mehr. Wir wissen, dass Jesus der Heiland gekommen ist, der nicht nur Heilung schenkt, sondern Heil macht. Und dafür, darüber dürfen wir uns freuen und dankbar sein. Und das dürfen wir nachher auch genießen, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir das Geschenk bekommen in Jesus. Wir wollen aber auch die nicht vergessen, die das eben noch nicht kennen und nicht wissen. Die vielleicht in unserem Umfeld, in deinem Umfeld auch um Hilfe rufen. Dass wir es mitkriegen, möge Gott uns schenken. Und dass wir ihnen dann ein Hinweis sein können auf Jesus, der helfen kann, der Heilung schenkt, aber der auch Heil machen kann. Ich möchte beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, wir danken dir für Weihnachten, dass wir das feiern dürften und uns wieder ganz besonders daran erinnern dürften, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr, und dass du ein Gott bist, der hilft, der Heilung schenkt, der aber auch Heil schenken kann und will. Danke für dieses Beispiel von diesem einen Samariter, der umgekehrt ist, der sich bei dir bedankt hat. Und wir wollen auch dankbar sein, dir gegenüber, für das, was du schenkst und was du bist und gibst in unser Leben hinein. Wir wollen dich aber auch bitten für die anderen Menschen um uns herum, die viel Gutes auch erleben und bekommen, aber nicht wissen, dass es von dir ist und schon gar nicht dankbar sind. Und vor allem wollen wir an die denken um uns herum, die gar nicht wissen, dass du mehr bist, dass du mehr schenkst, dass du der bist, der Heil schenkt, der echte Beziehung zum lebendigen Gott, zum ewigen Leben schenkt. Lass uns da ein Zeugnis auch sein in unserem Umfeld und danke, dass du da mitgehst und dass wir da deine Jünger sein dürfen. Amen. Jetzt singen wir zunächst noch ein Lied und dann sind wir eingeladen,